Moin, liebe Hamburgerinnen und Hamburger. Mein Name ist Sven Kummer-Reinke und ich bin Sportredakteur hier beim Hamburger Abendblatt. Und wenn ich mich nicht gerade mit Fußball, Handball oder Leichtathletik beschäftige, dann achte ich darauf, dass die Journalistinnen und Journalisten von morgen richtig gefördert und auch mal gefordert werden. Ich kümmere mich nämlich um unsere Volontäre, also unsere Journalisten in Ausbildung. Und heute sind gleich zwei von Ihnen hier im Podcast am Mikro. Luisa und Marvin, ihr rockt das. Und falls jetzt jemand sagt, so eine Ausbildung am Abendblatt, das wäre vielleicht auch was für mich, einfach mal auf volontariat.funkemedien.de gehen. Dort findet ihr alle Infos. Jetzt aber viel Spaß mit Episode 105.
Bäcker am Morgen.
Alles, was die Stadt bewegt. Der tägliche Podcast vom Hamburger Abendblatt.
Und auch von mir, guten Morgen, liebe Podcast-Freundinnen und Freunde. Bäcker am Morgen? Ohne Marcel Bäcker. Nicht nur für Sie ist das fast schon unvorstellbar, aber ich kann Sie beruhigen. Schon morgen ist Marcel Bäcker natürlich wieder da, und zwar für Sie und für uns. Mein Name ist Sebastian Günther und ich bin heute nicht nur der Produzent dieses Podcasts, sondern ausnahmsweise auch der Moderator. Aber nicht allein, denn wie mein Kollege Sven es eben schon erwähnt hat, sitzen zwei unserer Volontäre heute mit mir im Abendblatt Podcast Studio. Zum einen Luisa Eberhardt.
Hallo.
Und zum anderen Marvin Mertens.
Guten Morgen.
Und zu dritt werden wir die heutige Episode gestalten, und zwar mit diesen Themen.
Unsere Kollegin Miriam Opresnik hat ausprobiert, sich unter Einfluss von Cannabis an Steuer zu setzen. Natürlich ohne zu kiffen, aber dafür mit einer speziellen Brille. Und wir gucken auf die stark gestiegenen Einbruchstatistiken des vergangenen Jahres und geben Präventionstipps.
Außerdem beschäftigen wir uns mal wieder mit dem leidlichen Thema Hauptbahnhof. Also Cannabis, Einbrüche und der Hauptbahnhof. Viele Themen für eine Folge. Am Ende dann noch der Nachrichtenkurzüberblick. Wir starten jetzt.
Wenn ich mich vor einer Sache wirklich fürchte, dann ist es ein Einbruch. Dieses Gefühl zu haben, es war jemand Fremdes in den eigenen vier Wänden, im eigenen Schutzraum, das will ich nicht erleben. Leider zeigen die aktuellen Zahlen zu Einbrüchen, dass nach den sehr niedrigen Zahlen in der Corona-Pandemie wieder vermehrt in Hamburg eingebrochen wird. Unser Polizeireporter André Zanfakili beobachtet diese Statistik seit Jahren für uns und wird die Zahlen jetzt für uns einordnen. André, bei abendblatt.de sprichst du von teilweise explodierenden Einbruchszahlen hier in Hamburg. Kannst du das erklären?
Ja, also explodiert ist in einem Stadtteil, aber da muss man dazu sagen, da sind die Ausgangszahlen sehr niedrig. Dann hat man manchmal diese exorbitanten Steigerungen, in dem Fall 1600%. Aber das ist natürlich dann nicht Sodom und Gomorra. Da kann man wirklich Pech haben. Und da geht einmal eine Bande durch und zieht so einen Haufen Tatorte. Aber man hat doch schon, wenn man sich ganz Hamburg anguckt, den Eindruck, oder auch, es geben auch die Zahlen her, das ist so die, wo man immer sagt, die besseren Stadtteile sind, die stärker betroffen sind. Während in anderen Bereichen so Einbrüche zurückgehen oder auf relativ niedrigem Niveau stagnieren, ist das doch schon in Stadtteilen wie Blankenese, dann auch gleich angrenzend Rissen, ist es doch auffällig, dass dort die Zahlen deutlich hochgegangen sind. Und das ist wirklich deutlich und es ist auch eine Größe, also es bewegt sich so im zweistelligen Bereich, dass man sagen kann, das ist nicht nur eine Zufälligkeit, auch im Gesamtbild, sondern die Tätergruppen scheinen sich wirklich diese Stadtteile ausgesucht zu haben.
Und jetzt einmal zur Erklärung für alle. Wenn ein Einbruchsversuch stattfindet, geht der in die Statistik aber als richtiger Einbruch ein. Das ist korrekt, oder?
Ja, die werden gleich gezählt, ob das ein Versuch war oder ob das eine vollendete Tat war. Natürlich kann man dann sagen, gut, ein Einbrecher, es sind ja in den seltensten Fällen, dass ein Einbrecher sagt, ich will in dieses Haus, sondern die suchen Gelegenheiten. Und wenn die nach einer Zeit nicht reinkommen, das ist so im Minutentakt, dann brechen die auch ab. Und dann gehen die im Zweifelsfall zum nächsten Objekt. Das kann natürlich so die Zahlen nochmal nach oben pushen ein bisschen. So, aber das ist natürlich auch ein Phänomen, was man in ganz Hamburg hat. Mehr Einbruchsversuche liegt mittlerweile bei über 51% die Zahl der Versuche. Das ist echt hoch. Aber wenn man das Gesamtbild hat, sieht man doch, dass, wie gesagt, diese Stadtteile besonders betroffen sind.
Die niedrigen Zahlen bei Corona, die kann man sich ja relativ leicht erklären. Die Menschen waren einfach zu Hause. Jetzt gibt es wieder diese Steigerung. Liegt das daran, dass einfach wieder mehr Menschen bei der Arbeit im Urlaub also weg sind? Oder machen es viele Wohnungsbesitzerinnen und Hausbesitzerinnen den Einbrechern einfach immer noch zu leicht?
Also Einbrecher sind ja ausgebuffte Profis. Das sind ja in den seltensten Fällen Leute, die das einmal machen und dann nie wieder. So, die stellen sich natürlich auch mit ihren Methoden auf die Sicherungstechniken ein. Und daher wird man immer Einbrüche haben, wird auch immer lukrativ sein. Was so ein bisschen verschieden ist, ist die Einbrecher, die kommen, da hat so, sagt man so, das ist so eine Faustregel, hat so jede Gruppierung ihre Spezialitäten. Und wenn man denn aus einem Bereich, das sind ja meistens reisende Täter, aus einem Bereich mehr hat, dann werden zum Beispiel mehr Einfamilienhäuser genommen. Also so, man kann sagen, so aus einigen Gegenden sind die Täter von einigen Volksgruppen mehr auf Wohnungen geeicht und andere mehr auf Einzelhäuser. So habe ich von den einen mehr in Hamburg, dann werden auch solche Objekte mehr heimgesucht.
Und jetzt hast du in deinem Artikel auf abendblatt.de geschrieben, die Aufklärungsquote liegt bei 7,9%. Jetzt würde ich im ersten Moment sagen, das ist ja ganz schön mager. Also 7,9% ist nicht viel. Was sagst du denn dazu als erfahrener Polizeireporter?
Das ist auch nicht gerade berauschend. Also das ist immer so ein bisschen, ob man eine Serie dort zusammenführen kann, weil man darf schon davon ausgehen, dass viele Taten immer von denselben Tätern begangen werden. So, und wenn man das mal zusammenführt und man hat dann irgendwann mal einen Einbrecher, der so 30, 40 Taten hat, die man ihm dann auch gerichtsfest zuordnen kann, das muss man ja immer dabei tun, dann geht die Zahl ein bisschen hoch. Nun muss man auch eins wissen, es gibt ganz viele Fälle, wo die Polizei weiß oder ziemlich sich sehr sicher ist, wer es war, aber es am letzten Endes nicht beweisen kann. Und dann fällt sowas natürlich hinten runter. Also die man erwischt hat, die dürften für deutlich mehr Taten als diese 7,9% verantwortlich sein.
Und jetzt beobachtest du die Zahlen ja seit Jahren für uns beim Abendblatt. Was kannst du denn sagen? Also diese Corona-Delle gibt es, aber sind sie in den letzten Jahren eher gesunken, die Zahlen, oder steigen sie jetzt gerade wieder und gehen auf das Vorpandemieniveau?
Also da sind wir ganz weit von entfernt. Also wenn man mal so reinguckt in die Statistik, 2015 hatten wir 9.006 Fälle. Das bewegte sich in den Jahren darum und davor auch immer so um 6.000, 7.000, 5.000, wenn ich mal hier ganz weit zurückgucke. 2000 hatten wir 8.221 Fälle und 1996 über 10.000. Also das ist schon ein Niveau, mit dem eine Großstadt leben müssen wird.
Und was machen wir denn besser als 2015? Also ist es diese konstante Entwicklung, dass die Bevölkerung einfach informiert ist? Macht die Polizei bessere Präventionsarbeit? Was macht Hamburg besser?
Also ich glaube, diese reisenden Täter spielen eine sehr große Rolle. Und wenn man dann solche Sachen hat wie diese Soko Castle, die ja mittlerweile eine feste Dienststelle ist, die ja dann auch Fälle zusammenführt und durch diese Zusammenführung der Fälle auch härtere Urteile gegen die Täter am Ende bekommt, das spricht sich in solchen Kreisen rum. Und die werden dann sagen, andere Mörder haben auch schöne Töchter und gehen dann in eine andere Stadt, wo es vielleicht nicht so, der Verfolgungsdruck nicht so hoch ist. Also ich glaube schon, dass die Arbeit der Polizei damit eine Rolle spielt. Es wird aber auch sicherlich die immer bessere Sicherung sein, die Sensibilität der Menschen, die ja in der Hochzeit der Einbrüche der letzten Jahre so ein bisschen geschaffen worden ist. Dann wird der eine oder andere gesagt haben, boah, da mache ich mal was und hat sich beraten lassen. Die Kripo hat ja auch extra eine Beratungsstelle, die sich nur um Einbruchsprävention kümmert. Da kann man hingehen und da bekommt man dann auch Tipps, die auch sehr, sehr wirkungsvoll sind.
Wer die genauen Einbruchszahlen für die Hamburger Stadtteile wissen möchte, der kann dies auf abendblatt.de tun. Vielen Dank an unseren Polizeireporter André Zanfakeli. Und André hat das Beratungsangebot der Polizei zur Einbruchsprävention schon erwähnt. Darüber sprechen wir jetzt mit dem Pressesprecher der Polizei Hamburg, Florian Abenseeth. Herr Abenseeth, welches Angebot bietet die Polizei Hamburg den Bürgerinnen und Bürgern zum Thema Einbruchsprävention?
Wer wissen will, wie man seine Fenster und Türen am besten vor Einbruch schützt, der kann zum Beispiel seinen Stadtteilpolizisten ansprechen. Aber auch die Kolleginnen und Kollegen an den örtlichen Polizeikommissariaten helfen natürlich gerne weiter. Und dann gibt es tatsächlich unsere kriminalpolizeiliche Beratungsstelle. Das ist eine Dienststelle der Polizei, die angesiedelt ist bei der Innenstadtwache in der Kaffermacherei. Und da haben die Menschen in Hamburg tatsächlich die Möglichkeit, sich komplett produktneutral und kostenfrei zum Thema Einbruchschutz beraten zu lassen. Da kann man auch selber mal Hand anlegen und schauen, wie einfach oder schwer es sein kann, ein Fenster aufzuhebeln und was man eben tun muss, um sein Fenster bestmöglich zu schützen.
Nach einem Einbruch, was raten Sie Bürgerinnen und Bürgern, was ist zu tun?
Wer einen Einbruch feststellt, und zwar vollkommen egal, ob bei sich selbst oder bei Nachbarn, der sollte möglichst zeitnah die Polizei rufen. Einerseits geht es dabei natürlich darum, die aufgebrochene Tür oder das aufgebrochene Fenster zu sichern. Andererseits bringt uns das aber auch in die Möglichkeit, noch nach den Tätern zu fahnden.
Haben Sie einfache Tipps und Tricks für Bürgerinnen und Bürger zur Einbruchsprävention?
Einbruchschutz fängt tatsächlich schon im Kleinen an. Und das geht bereits damit los, dass man darauf achten sollte, Fenster und Türen geschlossen zu halten, auch wenn man das Haus oder die Wohnung nur kurz verlässt. Und dabei gilt, die Wohnungs- und die Haustür sollten dann abgeschlossen und nicht nur zugezogen werden. Wer länger nicht zu Hause ist, zum Beispiel, weil es in den wohlverdienten Urlaub geht, der sollte auf jeden Fall dafür sorgen, dass es zu Hause so aussieht, als wäre jemand da. Das kann man zum Beispiel mit verschiedenen Lichtsteuerungen machen. Da gibt es verschiedene Apps dafür. Man kann aber auch mit Nachbarn sprechen, die vielleicht unregelmäßig auch mal das Licht ein- und wieder ausschalten. Eins ist klar, ob bei Tag oder Nacht, die sichtbare Abwesenheit, zum Beispiel, weil es über Tage lang dunkel ist abends oder weil der Briefkasten überquillt, kann Einbrecher dazu verführen, es auch bei ihnen zu versuchen. Und dann kann es auch helfen, einen guten Draht zu den Nachbarn zu haben. Also, wer wohnt links und rechts daneben? Wenn man sich kennt, dann passt man aufeinander auf. Gleiches gilt im Mehrfamilienhaus. Wenn ich die anderen Mieter kenne und weiß, wer sich berechtigt durch das Treppenhaus bewegt, dann weiß ich auch, wenn sich vielleicht mal jemand Fremdes im Haus aufhält, den ich möglicherweise auch ansprechen kann zu dem Grund seines Aufenthalts. Und dann ist klar, wenn ich ein komisches Bauchgefühl habe, weil ich irgendwie denke, hier geht was nicht mit rechten Dingen zu, dann muss gelten, rufen Sie lieber einmal zu viel die Polizei als einmal zu wenig.
Vielen Dank an Florian Abendseth, Pressesprecher der Polizei Hamburg. Den Link zum Einbruchspräventionsangebot der Polizei finden Sie in unseren Shownotes.
Der Hauptbahnhof beherrscht immer wieder die Schlagzeilen. Jetzt gibt's ein neues Thema. Die sogenannten Sozialraumläufer sorgen für ordentlich Ärger in unserer Stadt. Unser Chefautor Christoph Rybarczyk hat sich mit dem Thema beschäftigt und ist jetzt im Abendblatt Podcaststudio. Christoph, Sozialraumläufer oder auch Platzwarte am Hauptbahnhof, was soll das überhaupt sein?
Ja, das ist sehr schwierig zu sagen. Es sind eigentlich so eine Art schwarze Sheriffs, die da schon rumlaufen am Hauptbahnhof, also zusätzlich zu den eigentlichen Sicherheitskräften, Polizei, Straßensozialarbeiter, Deutsche Bahnsicherheit, Hochbahnwache, Bundespolizei, Landespolizei, gibt es jetzt nun auch eine Spezies von Menschen, die dazu da sind, an die Regeln am Hauptbahnhof zu erinnern. Also, hier darf nicht getrunken werden, hier darf keine Waffe getragen werden, bitte die öffentlichen Toiletten nutzen und so weiter und so weiter. Wie man sie nun nennt, naja.
Okay, aber um die gibt's jetzt Streit. Es geht wie immer ums Geld. Was ist da los?
Das ist richtig. Dieses Projekt, was auf 18 Monate angelegt ist, soll 740.000 Euro kosten. Das ist eine ganze Stange Geld für eine dreiköpfige Streife, die allerdings, das muss man dazu sagen, von morgens 6 bis abends um 10 laufen soll. Und dieses Geld soll erstmal genommen werden aus dem Etat, der für die Süchtigen bereitsteht. Das wäre also so, als wenn man, sagen wir mal, Leuten, die im Krankenhaus sind, Geld dafür wegnehmen würde, dass man die auch noch beaufsichtigt, also für die medizinische Behandlung wegnehmen würde. Und darum regt sich natürlich jetzt eine Menge Ärger von den Fachleuten der Landesstelle für Suchtfragen. Und es ist jetzt so, dass die Sozialbehörde gesagt hat, ja, das Geld soll also extra besorgt werden, aber da muss man wirklich sehr genau hinschauen, ob das auch geschieht.
Es gibt ja auch immer wieder Ärger ums Drop-in am Hauptbahnhof. Jetzt schreibst du in deinem Artikel sogar von einem möglichen zweiten.
Ja, es ist seit Monaten in der Diskussion, einen weiteren Konsumraum sozusagen zu schaffen für die Suchtkranken dort, für die, die von Kokain oder von Crack abhängig sind, dass man sagt, der Raum, der am Drop-in dafür da ist, der reicht nicht mehr aus. Im Moment sind aber offensichtlich die Kapazitäten noch nicht ausgeschöpft. Nur man darf dabei eins nicht vergessen. Bei den Süchtigen ist es so, sehr häufig sind sie wohnungslos oder obdachlos. Das heißt, sie wissen gar nicht, wo sie unterkommen können. Dadurch gibt es ja jetzt auch diese Einrichtung, die in Niendorf geschaffen wird, unter großer Beteiligung, sag ich mal, neutral der Anwohner. Aber in solchen Einrichtungen müsste man normalerweise auch den Konsum von harten Drogen erlauben, weil viele einfach so nicht von den Drogen loskommen, sondern sie brauchen einen kontrollierten Konsum. Das heißt, es muss medizinisch überwacht werden, sie müssen saubere Spritzen haben und all das, damit sie eine Chance haben, vernünftig weiterzuleben und sich nicht noch weitere Krankheiten zuzuholen, die ja teilweise durch den Konsum passieren. So, und wenn man dann sagt, reichen denn die Kapazitäten am Hauptbahnhof in Zukunft aus, da würde ich mal eine Prognose wagen, wahrscheinlich nicht.
Okay, wie sind so die Reaktionen aus der Politik auf diese Pläne?
Auch die sind sehr gemischt, weil einige sagen, naja, das können wir ja machen, aber wo soll dieses zweite Drop-in hin? So wie im Moment die Situation am ersten ist, ist es katastrophal. Es soll besser werden, soll ein Sichtschutz dorthin, es soll auch wieder grün angepflanzt werden. Aber wenn man jetzt ein zweites bauen würde, schafft man dann einfach so eine Art Drogentourismus vom Hauptbahnhof dahin. Das heißt, muss also das zweite Drop-in, wenn es käme, in die Nähe des Hauptbahnhofs kommen. Und das sind im Moment so die Diskussionen, wie sie verlaufen. Ich kann mir da ehrlicherweise kein Urteil erlauben, was besser wäre, ob man es nun am Hauptbahnhof macht oder ob man es in einem Stadtteil macht. Sehr schwierig zu urteilen.
Vielen Dank an unseren Chefautor Christoph Rybarczyk, der uns von den neuesten Entwicklungen am Hauptbahnhof berichtet hat.
Kaum ein Thema wurde in den vergangenen Monaten so kontrovers diskutiert wie die geplante Cannabis-Legalisierung. In diesem Kontext hat unsere Chefreporterin Miriam Opresnik einen Selbstversuch gewagt und ist bekifft Auto gefahren. Strafbar gemacht hat sie sich damit allerdings nicht. Wie genau ihr Selbstversuch ablief, darüber spricht sie jetzt selbst mit uns und ist jetzt zugeschaltet. Miriam, erzähl mal, wie fährt man bekifft Auto, ohne sich strafbar zu machen?
Oh, schwierige Frage, Luisa, aber ich würde sagen, in der Praxis geht es eigentlich gar nicht, es sei denn, man setzt sich so wie ich mit einer Simulatorbrille in den Fahrsimulator.
Wie genau kann ich mir das vorstellen? Wie sieht so eine Brille aus? Wann setzt man die auf?
Ja, das sieht so ein bisschen aus wie eine Art Skibrille. Das war außen auch ganz stylisch, fand ich. Aber mich hat es echt total umgehauen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keinen Vergleich. Ich weiß nicht, wie sich Cannabis wirklich anfühlt. Aber diese Brille hat mich schon total geflasht. Man kann das so ein bisschen vergleichen, vielleicht mit so einem Kaleidoskop. Oder ich habe es nachher so beschrieben, als wenn so ein Spiegel in 1000 Teile gesprungen ist und nachher neu zusammengesetzt wird. Aber irgendwie überall hast du so diese Bruchstücke und alles ist so verzerrt. Also ich hatte wirklich akute Probleme, mich damit zu orientieren und mir ist auch riesig schlecht geworden damit. Also man sagt nun, dass die Brille, die wir hatten, die soll schon sehr starken Cannabiskonsum simulieren, also sprich von irgendwie 3 bis 4 Joints. Einige Probanden, die ich vor Ort gefragt habe, die sagten auch, oh nö, das hat jetzt nicht so viel mit Cannabis zu tun. Ich glaube, egal wie man es wendet, vielleicht war es sehr stark, aber ich glaube, es macht einfach ganz deutlich nochmal so, oh, man muss echt vorsichtig sein, wenn man Cannabis konsumiert hat. Und man darf sich auf keinen Fall diesen Irrglauben hingeben, Cannabis ist legalisiert worden. Das heißt, ich kann jetzt auch damit Auto fahren. Das ist nämlich auf keinen Fall so.
Okay, also es ist jetzt nicht vergleichbar mit einem Glas Sekt auf einer Party, wo man dann denkt, okay, im Zweifel könnte man vielleicht noch Auto fahren, sondern du hast diese Brille aufgesetzt und du meinst, du konntest dich kaum noch orientieren.
Genau, also so ging es mir. Wie gesagt, jetzt andere Probanden sagten, oh, die sei schon sehr heftig, die Brille. Der richtige Cannabiskonsum soll nicht so krass sein. Nichtsdestotrotz, egal ob man beeinträchtigt ist oder nicht durch Cannabis, man muss sich einfach klar machen, dass die Rechtslage im Moment so ist, dass schon ein ganz, ganz geringer Wert vom Cannabis im Blut dazu führen kann, eben, dass du deinen Führerschein los bist. Egal, ob deine Fahrweise dadurch beeinträchtigt ist oder nicht. Wenn dir das nachgewiesen wird, ist der Lappen weg. Da muss man echt super vorsichtig sein.
Befürchtest du, dass es nach der Legalisierung mehr Menschen geben wird, die sich vielleicht bekifft ans Steuer setzen?
Das war ja das, was die Fahrlehrerin, mit der wir zusammengearbeitet haben, gesagt hat. Genau, dass sie davon ausgeht, dass reihenweise die Jugendlichen ihren Führerschein verlieren werden, wenn es zu entsprechenden Kontrollen kommt. Was mich so ein bisschen geschockt hat, war so ihre Einschätzung, dass sie eben sagte, also erstmal, dass sie sagte, Cannabis ist ein Riesenthema. Es wird in jeder Theoriestunde angesprochen, was ist, wenn ich was geraucht habe, darf ich damit fahren? Und dass ganz viele Jugendliche ihr sagen, ja, also Alkohol sind sie vorsichtig, Cannabis rauchen sie und fahren. Also
wow.
Das hat mich so ein bisschen erschüttert, dass offenbar da so eine ganz andere Risikowahrnehmung ist.
Ja, ich finde auch, das klingt erschütternd. Nochmal zurück zu dir. Du bist ja dann in diesem Simulator Auto gefahren. Wie war das für dich, auf der Autobahn zu sein? Oder wo bist du gefahren? Welche Strecke hattest du vor dir?
Also erstmal, was ganz lustig war, in diesem Fahrsimulator, der simuliert irgendeine Strecke aus Süddeutschland, würde ich mal vermuten. Da gab es so ganz nette Fachwerkhäuser, also war so eine ganz nette Umgebung. Und die Fahrlehrerin ist zuerst gefahren in so einer geschlossenen Ortschaft und musste immer so abbiegen. Und ich dachte so, oh Gott, das ist mir viel zu kompliziert. Das schaffe ich bestimmt überhaupt nicht mit dieser Brille. Und ich hatte die Idee, ich fahre einfach auf der Autobahn geradeaus. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich bin noch nicht mal auf die Autobahn draufgekommen. Also bei mir scheiterte es schon an dieser Anweisung, biege rechts ab in Richtung Autobahn. Und ich konnte zwar schemenhaft dieses blaue Schild sehen, aber ich habe überhaupt nicht gesehen, wo die Straße rein oder rauskam. Ich konnte die dann zum Glück dadurch erkennen, dass da ein anderes Auto rausgefahren kam und habe dann ganz schnell Steuer rechts rumgerissen, bin dann aber total in Schlingeln gekommen und wollte gegenlenken. Und dieses Hin- und Hergelenke, oh, das hat bei mir so eine Übelkeit verursacht, oh, dass ich tatsächlich rechts ranfahren musste und nichts mehr ging. Also vielleicht bin ich auch ein kleines Sensibelchen, wobei ich sagen muss, ich nehme es mit jeder Achterbahn auf. Da kenne ich überhaupt nichts. Aber diese Brille hat mich in die Knie gezwungen.
Und wie ging es dir dann danach, als du ausgestiegen bist quasi?
Ja, das war echt krass, dass diese Wirkung den ganzen Tag noch so angehalten hat. Also ich dachte krass. So, ich setze jetzt die Brille ab und dann ist alles gut. Das war überhaupt nicht so. Also ich hatte wirklich Probleme, auch da vor der Fahrschule die Treppen runterzukommen. Bin dann mit der U-Bahn nach Hause gefahren, hatte wirklich den ganzen Nachmittag noch so Übelkeit. Und wenn ich die Augen geschlossen habe, wirklich so ein bisschen wie so nach Bootsfahrt oder so, dass man so ein bisschen geschwankt hat. Aber wie gesagt, ich muss das nochmal eindringlich darauf hinweisen, weil ich auch viele böse Briefe nach dem Artikel bekommen habe, dass anscheinend die Brille eine sehr heftige Wirkung simuliert. Also anscheinend ist Real Cannabis nicht ganz so krass. Trotzdem möchte ich dafür appellieren, einfach vorsichtig zu sein, wenn man das geraucht hat, sich damit hinter Steuer zu setzen.
Vielen Dank an unsere Chefreporterin Miriam Opresnik, dass sie mit uns über ihren Selbstversuch gesprochen hat. Und falls das nun jemand unbedingt nachmachen will, bitte nur am Simulator, ansonsten wird es schnell gefährlich und auch teuer.
Und das war sie schon, Episode 105, die große Folge mit den Volontären. Und jetzt werden sich einige Hörerinnen und Hörer sicherlich gefragt haben, Volontär, Volontärin, was machen die überhaupt? Luisa, du bist ja Volontärin beim Abendblatt, was macht ihr überhaupt?
Wir sind quasi Redakteure und Redakteurinnen in Ausbildung und durchlaufen verschiedene Stationen beim Hamburger Abendblatt, zum Beispiel die Landespolitik, den Sport oder die lokalen Märkte. Und in den jeweiligen Stationen bzw. in den Bereichen lernen wir dann, wie wir uns dort in die Themen einarbeiten und darüber berichten.
Und worüber hast du als letztes berichtet? Was war so dein letzter Artikel? Weißt du das?
Als letztes habe ich über eine kleine Boutique berichtet, die in Ottensen zugemacht hat. Und die folgt damit einem beunruhigenden Trend in Ottensen. Da haben nämlich zuletzt viele kleinere Läden zugemacht. Und das haben wir uns mal angeguckt. Das habe ich mir mal angeguckt.
Und Marvin, worüber hast du als letztes berichtet? Was war dein großer letzter Artikel?
Ich habe zuletzt geschrieben über eine mobile Sauna, die im Oberhafen steht. Die heißt Susi Sauna und ist schon die zweite Sauna eines Vereins aus Wilhelmsburg. Der erste Sauna heißt Zunderbüchse, die ist aber schon ein bisschen in die Jahre gekommen und deshalb gibt es jetzt die kleine Schwester, die Susi Sauna. Da kann man im Oberhafen schwitzen.
Wir müssen ja sagen, es ist ein kleines Geheimnis. Du warst ja auch unsicher, ob wir darüber berichten dürfen. Ja. Aber das war ja nicht dein erster Podcast. Du bist ja ein, könnte man sagen, erfahrener Podcaster. Du hast einen Podcast gemacht in deiner Uni-Zeit und zwar heißt der Behind the Memes. Wir hören einmal schnell rein.
Hello and willkommen bei Behind the Memes. In diesem Podcast sprechen wir über Memes, ihre Geschichte und ihren Kontext.
Und jetzt werden sich vor allem Menschen im Alter von Marcel Becker, liebe Grüße hier, fragen, was ist eigentlich ein Meme?
Ja, Memes sind diese kleinen, lustigen Bildchen und Videos, die man aus dem Internet kennt. Manche Leute vielleicht von WhatsApp oder von anderen Seiten, Facebook, Instagram, wie auch immer. Und wir haben uns in diesem Podcast mal die Geschichte hinter diesen kleinen Bildchen angeguckt. Also wer sind die Schöpfer, wer ist vielleicht auf diesen Bildchen zu sehen? Da haben wir so ein bisschen dann mal gegraben.
Ja, und vielleicht werden wir diesen tollen Podcast demnächst beim Abendblatt wieder hervorholen. Wir gucken mal, du wärst sicherlich begeistert, ihn zu moderieren. Luisa, du wirst ja jetzt auch einen Podcast machen. Kannst du uns einmal erzählen, was du vorhast?
Ja, es wird demnächst einen neuen, alten Podcast beim Abendblatt geben, den sogenannten Model-Podcast. Der endgültige Name steht noch nicht fest. Es wird aber um das Thema Mode, Fashion im Allgemeinen, das Model-Business und Influencer und Influencerin gehen.
Wenn einer von Ihnen eine Idee hat für den Model-Podcast, dann schreiben Sie es gerne an Becker am Morgen in einem Wort @abendblatt.de und
in der nächsten Folge ist Marcel Becker wieder für Sie da.
Bis morgen und bye-bye.
Der Hamburg-Nachrichtenüberblick bei Becker am Morgen.
Ich bin Imme Kasten. Guten Morgen. Ein 21-Jähriger soll am Freitagabend am Bahnhof Jungfernstieg einen etwa 15- bis 20-Jährigen bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt und danach getreten haben. Er wurde kurz nach der Tat festgenommen, sitzt inzwischen in U-Haft. Die Polizei sucht jetzt nach dem Opfer, weiteren Beteiligten sowie Zeugen des Angriffs. Auf dem Ausflugsdampfer Hanseatic hat es gestern Nachmittag im Maschinenraum gebrannt. Die 30 Feuerwehrleute konnten das Feuer zum Glück schnell löschen. Offenbar waren zwei Batterien in Brand geraten. Das Schiff wurde von den Landungsbrücken zur Überseebrücke verholt. Die Brandursache ist noch unklar. 8 Jahre ist es her, dass in Hamburg zuletzt 4 Linge geboren wurden. Jetzt sind 3 Jungen und ein Mädchen in der Altona Asklepios-Klinik zur Welt gekommen. Bereits Donnerstagnacht holte laut Klinik ein 15-köpfiges Geburtsteam die 4 per Kaiserschnitt. Alle sind in stabilem Zustand, heißt es.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.